Weltfunk.
So, willkommen in unsere politische Sendung Weltfunk hier in Free FM 102,6 MHz. Und wir sind wieder da, hier im Studio, ich, Alejandro Ceballos und
Matthias, grüß euch. Schönen guten Abend nach der Sommerpause.
Nach der Sommerpause, ganz genau. Ich glaube, die Winter ist ziemlich plötzlich gekommen, oder?
Ja, kein Winter. Vielleicht ein bisschen Herbst, ein bisschen kältere Temperaturen in letzter Zeit. Ein bisschen Regen, Wind.
Ja,
es gab relativ viel, aber der Sommer ist definitiv vorbei, Leute.
Ja, ganz genau. Aber heute und morgen und diese Wochenende wird es schön. So, Leute, geht raus und genießt das Wetter.
Ist aber sogar ein bisschen eine Hinführung zu unserem Thema heute. Die Temperaturen sinken.
Hast du schon eine Frage? Hast du schon deine Heizung angemacht?
Ich bin ehrlich, ich bin ein Hasenfuß. Ja, wir hatten schon die Heizung an.
Oh, okay, ich noch nicht. Aber es ist nicht, weil es mir nicht kalt ist. Es ist einfach, weil ich habe so Elektroheizung. Es ist so teuer, so teuer. So, ich bin immer noch so mit. Ich habe so lange Unterhose schon an. Ich meine, ich komme aus Venezuela, so ich darf das sagen. Ich habe lange Unterhose schon an, Mütze. Guck mal, ich habe hier keine Ahnung wie viele Schichten und ich habe fette, warme, richtig fette, warme Hausschuhe.
Das ist auf jeden Fall gut. Das ist wahrscheinlich auch sinnvoller als die Bude heizen auf 22 Grad und dafür im T-Shirt und kurzen Hosen rumhocken. Aber ja, durchaus, es wird tatsächlich auch schon geheizt. Man sagt ja normal, die Heizperiode, ich weiß nicht, geht ab Oktober dann so langsam los. Aber naja, je nachdem, wie sich halt die Witterung zum Jahresende so entwickelt und wann der Herbst einbricht. Aber heute geht's ein Stück weit auch ums Heizen. Und vor allem, womit heizen wir eigentlich? Und wo kommt dieser Stoff, mit dem wir heizen, denn überhaupt her? Und wie gelangt er zu uns und überhaupt? Unser Thema heute, LNG-Terminals und Fracking.
Liquid Gas, wie heißt das auf Deutsch? Erdgas.
Liquefied Natural Gas, LNG. Also, verflüssigtes Erdgas.
Ganz genau, das ist unser Thema heute. Und das ist eine Fossilenergiequelle, so wie Erdöl auch, und befindet sich auch so in die Erde. Normalerweise in so in Versteinerung oder irgendwelche so, wie heißen die? So wie Säcke. So in der Erde. So wie ungefähr. Und ich glaube, es findet sich auch so in der gleichen Gebieten, Orten, wo auch Erdöl sich befindet?
Ja, teils, teils. Das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach. Die Unterscheidung zwischen konventioneller Erdgasförderung, Erdgasförderung durch die Fracking-Methode und hinterher die Umwandlung zu LNG, also zu verflüssigtem Erdgas. Ich meine, man kann jedes Gas verflüssigen, wenn man es nur kalt genug macht. Jetzt mal von einigen Edelgasen vermutlich mal aus, die mal ausgenommen. Aber die Heizgase, die wir da so haben, Methan, Propan, Butan wegen mir, die kann man alle verflüssigen. Völlig egal, wo die herkommen, wie man sie herstellt, wie man sie gewinnt. Das heißt, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der Methode, wie gewinnt man es? Ist es gefracktes Gas oder konventionell gefördertes Gas? Und dann der Methode, wie wandle ich es für den Transport in eine Flüssigkeit um. Da kann man beide konventionell und unkonventionell geförderte Erdgasarten in Flüssiggas umwandeln. Das geht beides.
Ja, ich glaube, ich war in der Nordsee vor ein paar Jahren und man kann diese Schiffe sehen, die haben so diese große Drei-Kugel-Tank-mäßig Dinge.
Also ja, genau, die fahren mit so riesigen, es sieht aus, als hätten sie riesige Ballone an Bord.
Ganz genau, ja.
Sieht man ja auch ähnlich bei den Biogasanlagen hier bei uns im Land. Die haben ja auch diese Ballone oben drauf, im Grunde genommen. Klar, eine Kugel hält den Druck halt einfach viel besser aus, den das Gas dann hat. Oder
ja, ganz
auf den Schiffen,
genau,
beziehungsweise dann halt wird, das verflüssigte
der
Gas.
Der Druck wird so gleichmäßig so verteilt und so weiter.
Ganz genau, da sind wir jetzt aber schon mittendrin im Technischen. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ich würde aber sagen, wir spielen zu Beginn erstmal ein Stück Musik und kümmern uns dann darum, was sind denn eigentlich LNG-Terminals, so als Fachbegriff. Wir wollen das klären, was ist denn Fracking überhaupt, wie funktioniert das Ganze überhaupt, und dann später so ein bisschen dazu kommen, was passiert denn gerade hinsichtlich der LNG-Terminals in Deutschland, brauchen wir das, was sind die Alternativen und was sagen die örtlich Betroffenen überhaupt dazu. All das, würde ich sagen, thematisieren wir nach einem kleinen Stück Musik. Und ich würde sagen, viel Spaß mit einem alten Klassiker von Dr. Dre. Bis nachher.
Weltfunk. So, wir sind hier zurück in unserer politischen Sendung Weltfunk in Free FM 102,6 hier im Studio heute. Ich, Alejandro und Matthias.
Grüß euch, das war jetzt gerade Nothing But a G-Thing, Baby von Dr. Dre und natürlich auch Snoop Dogg. Das Ding ist jetzt halt auch schon echt 32 Jahre alt.
Krass. 32 Jahre alt.
So ist es. Damals war Fracking noch nicht dieses Riesenthema. Heute ist Fracking aber ein großes Thema und auch LNG-Terminals.
Ja, ganz genau.
Seit ein paar Jahren echt aktuell und im Kommen.
Ich glaube, viele Leute kennen diesen Begriff Fracking, ne? Weil es war schon vor ein paar Jahren sehr heiß in den News, in den Nachrichten. Ne?
Ja, es wurde eine Zeit lang auch diskutiert, dass bei uns gefrackt werden sollte,
ja.
Unkonventionellen Erdgasvorkommen, so würde ich es mal nennen. Aber das hat sich natürlich wieder... Ja, ich sag mal, Luft aufgelöst, also findet aktuell nicht statt, wird auch nicht genehmigt, aufgrund diverser Bedenken, was den Umweltschutz auch angeht.
Aber zuerst würde ich gerne wissen, jetzt du, dass du dich ziemlich gut vorbereitet hast für diese Sendung. Was ist Fracking eigentlich? Es klingt so wie Frack, wenn du was kaputt machst.
Ja, das ist schon gar nicht mal so schlecht oder nicht so weit hergeholt. Wir sprechen jetzt hier irgendwie über zwei krasse Fachbegriffe, Fracking und LNG. Müssen wir eigentlich zuerst mal erklären, was ist das überhaupt? Fracking heißt eigentlich hydraulische Frakturierung. Soll heißen, das Aufbrechen von Gestein mittels einer Flüssigkeit. Das heißt, es wird eine Flüssigkeit ins Gestein gepresst mit richtig krass hohem Druck, um das Gestein aufzubrechen. Dadurch kann man Gas, das im Gestein gelagert ist, freisetzen und dadurch natürlich gewinnen und fördern.
So, das sind Gesteine, die sind so im Boden, so in so ein paar hundert Meter,
In relativ großer Tiefe, das heißt, egal. Ja, man muss erst ein Loch bohren in den Boden, presst durch dieses Loch eine Flüssigkeit in den Boden, das ist zum größten Teil Wasser, aber dem Wasser werden diverse Chemikalien oder auch Sand zugesetzt. Einmal, damit das Wasser eine ansprechende Fluidität erhält, eine ansprechende Viskosität, dass es nicht zu flüssig ist, aber auch nicht zu zähflüssig, nicht zu viskos. Und auch Sand, unter anderem Sandzusätze, mittlerweile wird es mit Quarzsand oft gemacht, um die Risse, die sich dadurch dann im Gestein bilden, offen zu halten.
Mhm.
Und also man kann sich das so vorstellen, das Wasser wird mit hohem Druck dort, oder die Flüssigkeit, das Wasser, Chemikalien, Sandgemisch wird mit hohem Druck unter die Erde gepresst. Dadurch entstehen Risse im Gestein, beziehungsweise kleinste Risse, die schon bestehen, werden geweitet, damit das Gas austreten kann. Und diese Risse würden sich wieder schließen, aber die muss man dann ein Stück weit offen halten.
Mhm.
Und dafür sind kleine Feststoffpartikel in dieser Flüssigkeit dann da.
Und in diese Steine, normalerweise, die sind so poröse Steine. Und da drin, in diesen Steinen, ist Gas. Ist diese.
Ja, das ist ein Stück weit der Unterschied zwischen der konventionellen Gasförderung, die man so kennt, und dem Fracking, also der sogenannten unkonventionellen Gasförderung. Die konventionelle Gasförderung fördert Gasvorkommen in relativ porösem Gestein. Da ist das Gas immer noch eingeschlossen, aber es lässt sich relativ leicht fördern, weil es in einem Gestein ist, das noch relativ durchlässig ist. das Fracking führe ich dadurch, wo das Gestein sehr, sehr undurchlässig ist.
Okay.
Und ja, Lagerstätten sind oft ganz in der Nähe von konventionellen Vorkommen, beziehungsweise wenn konventionelle Vorkommen nahezu ausgebeutet sind, wenn es also immer schwieriger wird, das Gas, beziehungsweise auch das Öl, das unter der Erde liegt, zu fördern und das immer unrentabler wird, kann ich mit Fracking so ein bisschen nachhelfen, was ein bisschen zugänglicher machen.
Ja, also ich habe eigentlich in Venezuela vor sehr vielen Jahren in einer Raffinerie gearbeitet und da habe ich gelernt, dass es gibt so diese primäre Erdölforderung und sekundäre Erdölforderung. Und der sekundäre Erdölforderung heißt so diese schwere Erdöl. Und die primäre ist dann ganz einfach, ne? Es ist so wie, du machst den Schlauch da rein, keine Ahnung, bohrst du, und es ist sehr leicht, diese Erdöl.
Es blubbert dir schon fast entgegen.
Ja, ganz genau. Es ist sehr flüssig und es ist einfacher, und es ist auch einfacher, der ganze Raffinierungsprozess, Purifizierung und wie das ist, ja. Aber danach, es gibt diese schwere Erdöl. Na, das ist, wenn wir keine mehr normales Erdöl haben, dann brauchen wir versuchen wir diese schwere Erdöl, und das bedeutet natürlich ziemlich viel mehr Energie, dass du da brauchst, viel teure Prozesse und die ganze Raffinierungsprozess, weil das ist eine sehr schmutziges Erdöl, hat sehr viele Steine oder Zahn oder es gemischt mit anderem Zeug. Es ist viel schwieriger, aufwendiger zu raffinieren. Und das ist ungefähr so mit dem Fracking, ne? Weil der normale, konventionelle Gasforderung und die Fracking ist so wie einfach ein viel aufwendiges Prozess, glaube ich. Ne?
Durchaus, es ist aufwendiger, es ist auch ein Stück weit materialaufwendiger, also diese Flüssigkeit unter die Erde zu pressen, fordert natürlich dann wieder spezielle Maschinen, spezielles Know-how. Ich glaube, versucht wird das seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, wird so ein bisschen rumexperimentiert mit Fracking-Methoden, so wirklich kommerziell durchgeführt wird es noch gar nicht so lange. Ich glaube, seit den 80er bzw. seit den 90er Jahren kann man das auch kommerziell nutzen, sodass das Gas, das man gewinnt, in einer Menge da ist, dass es sich überhaupt lohnt und dass man auch den Preis verlangen kann, den man dafür bekommt.
Ganz genau. Okay, jetzt haben wir einen sehr guten Überblick. Du hast uns einen sehr guten Überblick geschafft, was eigentlich diese Fracking ist. Und jetzt, wir haben jetzt Fracking, wir fordern jetzt diese ganze Gas, aber dann kommt den Gas irgendwo noch hin. Wir müssen irgendwie eine Hafen mit diesen großen Schiffen, die sind diese sogenannten LNG-Terminals. Ne?
Ganz genau. Gas zu transportieren, das tut man ja normalerweise über Pipelines. Also man legt lange Rohrleitungen irgendwo hin, wo man das Gas dann sammelt. Und um es dann aber weiter zu transportieren, sagen wir mal per Tank-LKW oder im Falle von LNG quer über den Atlantik, funktioniert es mit Tankschiffen, muss man es verflüssigen, damit man einfach viel, viel mehr von diesem Gas auf einmal transportieren kann. Konkret wird das so gemacht, man kühlt das Gas so stark ab, auf ca. minus 160 Grad, also sehr, sehr stark abgekühlt, dass es zu einer Flüssigkeit wird. Also man kann ein Gas auf zwei Arten verflüssigen. Entweder man übt einen sehr, sehr hohen Druck darauf aus, man presst die Gasmoleküle also so weit zueinander, dass sie eine Flüssigkeit werden, oder man kühlt sie einfach so stark ab, dass sie sich verflüssigen. Das zweite wird gewählt und das erste ist sehr, sehr schwierig und es ist viel, viel leichter, ein Gas abzukühlen und es dadurch zu verflüssigen. Wenn man es dann flüssig hat, kann man es in Tankschiffe verladen. Und das sind dann eben diese angesprochenen Tankschiffe, mit denen, ja, es sieht aus wie Ballons, die sie an Bord haben.
Ja.
Voller Flüssiggasen. Das ist ja eigentlich, also vielleicht hören ja auch Physiker und Physikerinnen zu, es ist ja ein Widerspruch in sich, ne? Flüssiggas. Entweder ein Stoff ist gasförmig oder er ist flüssig.
Aber es ist keine Flüssiggas.
Ich habe ja auch keinen Flüssigfeststoff. Beziehungsweise gut, es gibt dann auch so lustige Sachen wie Plasma, da weiß man es nicht genau.
Ja.
Aber ich habe auch keinen festes Wasser, ja, das wäre Eis, also ein Feststoff.
ganz genau.
Aber an der Stelle spricht man tatsächlich von Flüssiggas, weil bei normalen Temperaturen wäre dieser Stoff ein Gas, aber man verflüssigt ihn eben, indem man ihn stark abkühlt. Ja, und das macht ihn transportfähig.
Ja, okay, alles klar. Und woher? Und eine Frage, die ich hätte jetzt, wäre, woher kommt, wenn du sagst, dass wir man muss diese Gas transportieren, so durch lange Strecken. Woher kommt diese Gas eigentlich, das wir hier benutzen oder das wir hier brauchen?
Ja, das wird euch da draußen ja auch schon aufgefallen sein. In Deutschland findet kein Fracking statt. Also das kommt nicht aus Deutschland, dieses Gas, wird nicht hier gewonnen. In den letzten Jahren oder sagen wir in den letzten Jahrzehnten insbesondere sind die USA zu einem Gasexporteur geworden. Die USA als sehr, sehr hochentwickeltes Industrieland waren eigentlich immer ein Energieimporteur. Mhm. Durch die Ausweitung des Frackings in den USA, großflächige Ausweitung, haben sie plötzlich so viel Gas gewonnen, dass sie das Gas auch exportieren konnten. Mhm. Zuerst sind die Preise sehr stark gesunken, weil plötzlich war super viel Gas da und man konnte fast kein Geld mehr dafür verlangen. Man brauchte also einen neuen Markt dafür. Was dann dazu geführt hat, dass man dieses Gas natürlich versucht zu exportieren und das auch macht. Sprich, das Fracking-Gas aus den USA wird neben dem Eigenverbrauch in den USA natürlich auch exportiert mit eben diesen LNG-Tankschiffen nach Ostasien, nach Japan beispielsweise oder auch nach Europa.
Ah, okay. So, wir benutzen hier eigentlich diese Fracking-Gas. Es wird dort, hier ist nicht genehmigt, weil es ist ziemlich, eigentlich danach kommen wir dazu, aber es wird nicht genehmigt, weil eigentlich ziemlich umweltschädlich ist. Dann, aber wir kaufen das von den USA.
Um es überspitzt so zu formulieren, ja.
Okay.
Also man kann sich natürlich fragen, woher kommt dieses Gas, das wir hier benutzen, womit wir heizen. Ich weiß nicht, womit du heißt, Ali, aber bei mir ist es die Fernwärme und ich glaube, die wird zu einem Großteil auch aus Gas.
Ja, ganz genau. Und das ist eine gute Frage, weil du hast gesagt, okay, der Gas kommt hier und wir kaufen Gas, aber wofür braucht man diese Liquid Gas, diese Erdgas, für was benutzt man das?
Na gut, es ist primär ein Energieträger, also man kann ihn verheizen und Wärme gewinnen damit. Man kann ihn in einem Kraftwerk verheizen, um Strom zu gewinnen. Mhm. Gibt es ja auch, also wir haben auch Gaskraftwerke in Deutschland. Ja, das ist eigentlich das Primäre, was man damit macht. Klar, man kann auch die chemische Industrie das Gas verwenden. Man muss es davor natürlich noch fraktionieren, in einzelne Fraktionen aufteilen. Dann kann man dieses Gas auch chemisch verwenden. Aber in aller Regel wird es verheizt.
Okay, alles klar. So, wenn man braucht ziemlich viel Erdgas hier in Deutschland. Man weiß schon, man wird... Ich habe jetzt schon gehört, ne? Erdgas ist eine große so Teil von der Energiequelle, Primärenergiequelle in Deutschland.
Durchaus ungefähr ein Viertel der Primärenergiequellen in Deutschland beziehungsweise ein Viertel davon ist Gas, Erdgas. Mhm. In Deutschland gibt es verhältnismäßig viele Gasheizungen noch. Also viel wird mit Gas geheizt. Und in der Vergangenheit wurde das eigentlich zum allergrößten Teil wurde der Gasbedarf befriedigt über Pipelines. Pipelines zum größten Teil aus Osteuropa, Russland, aus Sibirien zum Teil, Aserbaidschan zum Teil. Mhm. Aber ja, das Gas kam über Pipelines aus Osteuropa. Unter anderem die Nord Stream Pipelines, beziehungsweise Nord Stream 1. Nord Stream 2 war ja nie wirklich in Betrieb. Ihr werdet die Bilder noch kennen von der gesprengten Pipeline, als das Gas aus der Ostsee hochblubberte. Mhm. Dieses Gas leckt dann am Boden des Meeres. Das wurde eben verringert, hat natürlich auch eine geopolitische Komponente, über was wir jetzt hier sprechen. Also natürlich, es gibt mittlerweile Kriege in Osteuropa, in der Ukraine wird Krieg geführt, man wollte wegkommen von der energetischen Abhängigkeit von Russland. Und natürlich braucht man dann andere Energiequellen. Ihr würdet euch noch daran erinnern, Robert Habeck war unter anderem in Katar auf Gaseinkaufstour, Öleinkaufstour. Ja. Man wollte so schnell wie möglich eben von diesen Quellen wegkommen.
Von diesen Quellen, ja, aber nicht von Gas, aber von den Quellen. Ne?
Das geht eben nicht so schnell. Man kann halt nicht so schnell alle Gasheizungen zack von heute auf morgen austauschen. Ja, man braucht einen gewissen Übergang, ganz klar. Aber die Frage ist natürlich, zementiert man damit die Abhängigkeit von fossilen Energien, indem man jetzt LNG-Terminals aufbaut, um weiterhin den Gasbedarf zu befriedigen, überzubefriedigen eventuell sogar. Dazu kommen wir auch später noch. Braucht es das? Und überhaupt, wie funktioniert das an der Nordsee und an der Ostsee? Was wird dort überhaupt gebaut? Was wird dort in Betrieb genommen? Wie funktionieren diese Terminals?
Ja, ganz genau. Das werde ich gerne wissen. Wo werden die Terminals eigentlich gebaut? Aber so hat vielleicht...
Ein Stück Musik nochmal, ja. Ich würde sagen, wir spielen noch ein kleines, ruhiges Stück eher.
So, wir sind hier zurück in unserer politischen Sendung Weltfunk in Free FM 102,6 MHz und heute hier im Studio Matze, Matthias und ich, Alejandro. Unsere Thema heute, Fracking, Erdgas, wir haben schon gesprochen, dass was ist Fracking, das ist da dieser mehr auswendige oder auswendige Prozess wie der Erdgasgewinnung, wo wird Wasser mit anderer Flüssigkeit ziemlich mit Heudruck in der Erde gepumpt und diese porösen Steine fracken, so kaputt zu machen, wie heißt das? So kraken oder wie heißt das?
Ja, aufzubrechen.
Aufzubrechen, ja, dankeschön. Und diese Gase rauszuholen. Dann haben wir auch gesagt, dass für die Transport eine große Menge von diesem Gas, man muss sie kalt machen. Ja? Minus 60 Grad, hast du gesagt.
160
Grad. Das bedeutet, das kann ich mir vorstellen, das braucht ziemlich viel Energie.
Ja? Ja, aber die Energie ist ja in dem Gas gespeichert, wenn es verflüssigt wird. Also wenn ich das wieder gasförmig mache, kann ich die Energie ja theoretisch wieder zurückgewinnen.
Ah ja?
Also das geht natürlich nicht verlustfrei, aber das ist im Prinzip wie ein Wärmetauscher, den man dann nimmt. Okay, man gewinnt einerseits die Wärme durch den Abkühlprozess, andererseits kann man es dann wieder... Okay. Also das funktioniert natürlich nie verlustfrei.
Okay. Ja, natürlich.
Aber es braucht erstmal Energie, völlig richtig.
Ja, und dann die Terminals, hast du auch gesagt, dass wir haben auch diese großen Schiffe mit diesen Ballons, mit gewaltigen Ballons gesehen. Und dann die Terminals, die hier in Deutschland gebaut werden, weil wir brauchen auch so Erdgas und früher kam mit diese Pipelines und jetzt kommen wahrscheinlich aus USA und andere Länder ziemlich weit weg.
Katar ist auch ein Thema natürlich, also von der arabischen Halbinsel.
Aber ich bin jetzt neugierig geworden. Wo werden diese Terminals, diese Liquid Gas Terminals gebaut hier in Deutschland eigentlich? Ja. In Bayern werden sie gebaut?
Hier natürlich nicht. Also hier.
In Baden-Württemberg, sorry.
Bei uns in Süddeutschland, also jetzt hier in Ulm, wir haben hier noch nie eins gesehen und hier wird natürlich auch keins gebaut werden. Natürlich im Norden, an den Küsten von Nord- und Ostsee, werden diese Terminals gebaut. Also falls jemand aus Hamburg zuhört, hallo, ihr habt vielleicht schon mal eins gesehen, weil die sind dann auch nicht so weit weg. Wie schon gesagt, an den Küsten von Nord- und Ostsee, unter anderem auch an der Küste der Elbe. Die Elbe ist ja zu einem großen Teil auch für große Seeschiffe schiffbar, zumindest bis Hamburg. Und was eben relativ schnell gebaut wird, sind sogenannte FSRUs, Floating Storage and Regasification Units. Sieht eigentlich selbst aus wie ein Schiff, sind auch oft Schiffe, die einfach stationär dann vor Anker gelassen werden und als die Regasification Units dienen, also Wiedervergasungseinheiten, also das flüssige Gas wird dort, beziehungsweise die Flüssigkeit wird dort wieder zu einem Gas gemacht und dann mit Hilfe von gelegten Pipelines an Land geführt, dort weiter verteilt. Das lässt sich relativ schnell umsetzen. Das wurde auch schon an einigen Stellen umgesetzt. Und was natürlich ein bisschen länger dauert, ein paar Jahre auch, um es zu bauen, sind sogenannte stationäre Regasification-Anlagen. Mhm. Also dann tatsächlich am Land, ja, sozusagen einen kleinen Hafen dann dafür bauen. Es gibt in Deutschland schon mehrere von diesen Projekten. An der Nordsee ist hier vor allem Wilhelmshaven zu nennen, am Jadebusen. Wilhelmshaven, da ist schon eine Floating Regasification Unit in Betrieb gegangen. Schon im Dezember 2022 war das. Eine stationäre ist geplant, aber erst für die Inbetriebnahme 2026. Also das wird noch ein kleines bisschen dauern. Was auch einmal schon in Betrieb gegangen ist, ist das LNG-Terminal in Brunsbüttel. Das liegt an der Elbe in Schleswig-Holstein. Mhm. Brunsbüttel kennen vielleicht einige von uns noch als Namen von einem der letzten Atomkraftwerke, die in Deutschland in Betrieb waren, das AKW Brunsbüttel. Interessanterweise liegt das LNG-Terminal direkt neben dem ehemaligen AKW dort. Ein LNG-Terminal ist in Stade geplant, in Niedersachsen, liegt auch an der Nordsee, beziehungsweise an der unteren Elbe. Die anderen LNG-Terminals sind an der Ostsee geplant, beziehungsweise eines war schon in Betrieb, und zwar das LNG-Terminal in Lubmin an der Ostsee, das ist nahe von Greifswald, und zwar in unmittelbarer Nähe auch zum damaligen Atomkraftwerk der DDR. Die DDR hatte zwei Atomkraftwerke, eines davon stand dort in Lubmin, und dort war auch schon ein LNG-Terminal in Betrieb. Und eines, das jetzt erst vor ganz kurzem in Betrieb gegangen ist, das liegt auf Rügen, am Fährhafen Mukran. Und dort insbesondere von relativ großem Protest begleitet, weil es eben nahe von Naturschutzgebieten liegt, nahe von Erholungsgebieten, nahe von einem großen Seebad, aber jetzt dort eben auch ein Flüssiggasterminal besteht.
Na, das ist klar, so ziemlich viele, viele Orte, ne? Viele Terminals werden gebaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich eine Notwendigkeit mit diesem, was du gesagt hast, dieses geopolitische Thema, die Unabhängigkeit der Energie, Unabhängigkeit von Russland, ne? Natürlich mit der ganzen politischen Situation. Aber und natürlich, die sind auch für uns, für Deutschland notwendig, diese Terminals, weil, das wir schon gesagt haben, ein Drittel von unseren primären Energiequellen kommt aus Gas.
Das ist tatsächlich die große Frage. Sind sie notwendig oder sind sie nicht notwendig? Und da gehen die Meinungen nämlich schon auseinander.
Oh, okay. Es gibt schon eine Diskussion, ob die notwendig sind oder nicht. Aber ich meine, wenn wir... ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich eine von den Gegner werden sagen, okay, was ist mit der Energiewende, ne? Und was ist die Beziehung zwischen diesen Terminals, was bedeuten diese Terminals für die Energiewende? Ne?
Ganz genau, jahrelang wurde ja gefordert oder wurde auch gefördert, der Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien. Man erinnert sich die großen Offshore-Windparks, eben auch in der Nordsee, dort wo viel Wind weht, große Solarparks, Photovoltaikparks. Wasserkraft ist nicht mehr so en vogue gewesen die letzten Jahre, weil es eben auch Flüsse verbaut. Aber das Thema war nicht immer, erneuerbare Energieinfrastruktur eben aufzubauen. Jetzt wird in großem Stil fossile Infrastruktur aufgebaut, und das ruft natürlich auch Gegner auf den Plan, die dann darauf hinweisen, ja, was ist denn mit dem Klimaschutz? Zementieren wir nicht auf Jahre hinaus unseren Energiekonsum auf fossile Energien? Wenn wir jetzt große LNG-Terminals bauen, in großem Stil Gas importieren, wir haben diese Infrastruktur, wir bleiben weiterhin abhängig von diesem fossilen Energieträger. Ist denn das nicht eher schädlich?
Ja, das ist eine ganz gute Diskussion. Natürlich, was du gesagt hast, die Energiewende passiert nicht von einem Tag zu einem anderen, aber natürlich, die Sache ist, wie viel ist diese Investition und wie viel Milliarden von Euro kostet diese ganze Terminal, also konnte das Geld in andere Energiequellen investiert werden oder so. Ne?
Interessant an der Stelle ist vielleicht auch, wem gehören denn die LNG-Terminals? Beziehungsweise wer erbaut die LNG-Terminals überhaupt? Das sind in aller Regel Public-Private Partnerships, sogenannte PPPs. Wird auch im Autobahnbau zum Teil schon so angewendet. Also eine Partnerschaft zwischen privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen und dem Staat. Hat den Vorteil, dass oft privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen für den Bau bezahlen, also die Finanzierung übernehmen, aber dann auch die Gewinne daraus natürlich erwirtschaften.
Ja, natürlich. Das ist ja auch diese politische Machtverhältnisse. Aber ich glaube, dass die Ukraine-Krieg, der Krieg in der Ukraine, schon viel damit zu tun hat.
Definitiv. Man muss dazu sagen, der Bau der LNG-Terminals bzw. der Bau einzelner LNG-Terminals wurde bereits forciert vor dem aktuellen, ich sag mal, heißen Krieg in der Ukraine. Denn der Konflikt schwelt ja schon länger. Aber ich sag mal, der Krieg wurde ja erst heiß mit dem aktuellen russischen Einmarsch in die Ukraine 2022. Davor schon, 2018, unter einer Merkel-Regierung, wurde schon beschlossen, unabhängiger von Erdgas-Importen aus Russland zu werden.
Ah, okay.
Mhm. Auch schon unter dem Eindruck des Konflikts in der Ostukraine. Und schon damals wurde beschlossen, dass man LNG-Terminals bauen sollte. Das wurde natürlich unter dem Eindruck im Frühjahr 2022 durch den russischen Einmarsch in die Ukraine, wie soll ich sagen, es wurde dadurch irgendwie als dringlicher angesehen plötzlich. Mhm. Und da wurde dann relativ schnell forciert, dass LNG-Terminals gebaut werden, 9 in Planung. Es wurde ein sogenanntes LNG-Beschleunigungsgesetz beschlossen, das sowohl die Genehmigung als auch den Bau beschleunigen sollte, der Terminals und auch der zugehörigen Infrastruktur. Natürlich geht das einher mit verkürzten Umweltprüfungen oder der kompletten Aussetzung von Umweltprüfungen, Einspruchsmöglichkeiten etc. Man wollte eben möglichst schnell unter diesem Eindruck auch diese Infrastruktur aufbauen.
Ja, natürlich mit der ganzen politischen Situation, ich glaube, es war mehr dringlicher, ne, da dargestellt.
Ich denke, wir erinnern uns alle noch an die sogenannte Gasmangellage, an die Gedanken, werden die Gasspeicher wird gefüllt sein zum Winter 2022, 2023, was ja relativ gut gelungen ist auch. Der Winter war in meiner Erinnerung jetzt auch nicht der härteste, also man musste nicht allzu viel heizen im Vergleich. Aber natürlich war das eine reale Sorge, werden wir frieren im Winter. Und entsprechend wurde das natürlich auch forciert, dass diese Terminals gebaut werden und dass man möglichst schnell möglichst viel Gas aus anderen Quellen als Russland importieren konnte.
Ja, ich glaube, dass die ganze eigentlich, wenn wir diese kritische Probleme, diese kritische politische Lagen haben, es ist schon schwierig, diese Diskussion mit der Energiewende. Ne? Es wird noch schwieriger. Aus meiner Perspektive wird auch so ein bisschen langsamer, weil es wird nicht als notwendig gesehen. Ja, okay, es gibt Krieg, wir haben keinen Gas, wir haben keine Heizung. Und dann kommt jemand mit, aber wir brauchen mehr Solarenergie und mehr Windenergie. Ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen schädlich für die Energiewende.
Dieser Krieg allgemein und auf die Energiemangellage, das hat dem Klimaschutz natürlich ganz und gar nicht gut getan. In vielerlei Hinsicht, aber auch in dieser Hinsicht. Es war auch davor schon geplant, nachdem die erneuerbaren Energien ja, wie soll ich sagen, wetterabhängig sind ein Stück weit. Also wenn die Sonne scheint, habe ich Photovoltaikenergie. Wenn der Wind weht, habe ich Windenergie. Das kann aber ja auch mal ausfallen und dann muss ich irgendwie spontan reagieren können mit großen Biomassekraftwerken. Mhm. Und Teil des Plans war es eben auch, neue Gaskraftwerke zu errichten, was auch gemacht wurde, die man relativ schnell hochfahren konnte. Ein Kohlekraftwerk, das geht nicht so schnell. Ein Kohlekraftwerk ist relativ träger als ein Gaskraftwerk. Mhm. Das kann ich relativ schnell anstellen. Und es war eben geplant, dass man schnell zuschaltbare, relativ saubere Gaskraftwerke für diese Übergangszeiten dann nutzt.
Ja, ganz genau. Sollen wir ein bisschen Musik spielen? Und
danach, wir spielen ein bisschen Musik auf jeden Fall.
Ganz genau. Und danach kommen wir und gucken, was wird dort dagegen gesagt, wer dagegen protestiert. Und
warum auch? Was sind denn die Probleme des Ganzen?
Ganz genau.
Bis gleich.
Weltfunk.
So, wir sind hier in unserer politischen Sendung Weltfunk in Free FM 102,6 MHz. Hier im Studio Matze und ich, Alejandro. Wir haben über Fracking gesprochen, über so viele Sachen, aber jetzt Matze. Wir haben über die Terminals gesprochen. Da in Nordsee werden ein paar schon gebaut, der Notwendigkeit von oder die politische Diskussion über, ob die benötigt sind oder nicht, oder wir brauchen, ob diese Terminals benötigt sind oder nicht. Aber was sind die Nachteile des Frackens? Warum eigentlich ist hier in Deutschland verboten, Fracking zu betreiben, also machen?
Ja, Fracking ist, wenn man sich das vor Augen führt, es wird eine Flüssigkeit mit hohem Druck unter die Erde gepresst, versetzt mit Chemikalien, das blubbert dann wieder hoch, bleibt zum Teil unten. Das ist jetzt nicht so umweltschonend, sage ich mal. Ein großes Problem des Fracking ist, und das ist es auch in den USA, und auch da gibt es schon, natürlich gibt es auch da Stimmen, die das verurteilen und sagen, was machen wir denn da überhaupt? Ist natürlich die Umweltzerstörung und die damit einhergehenden Gesundheitsschäden aber auch. Diese Fracking-Fluide, nenne ich es mal, also die Fracking-Flüssigkeiten, die verwendet werden, wie gesagt, sind voller Chemikalien, enthalten halt eben verschiedenste Zusätze. Einerseits den Sand, der die gebildeten Risse offen halten soll, um das Gas zu erhalten. Das ist aber nicht das Problem. Verschiedenste Chemikalien, die den Fluiden zugesetzt werden. Einerseits, um halt die Viskosität der Flüssigkeit richtig einzustellen. Andererseits aber auch zum Beispiel Biozide, die verhindern sollen, dass das Wasser in den Maschinen anfängt zu schimmeln, dass da anfangen Bakterien zu wachsen. Verschiedene Lösungsmittel, verschiedene Stabilisatoren auf synthetisch-chemischer Basis, die natürlich alle auch unter die Erde gepresst werden. Unter der Erde fließt eben auch Grundwasser. Das Fracking-Fluid fließt wieder nach oben. Nach dem einzelnen Frack-Vorgang wird ein großer Teil davon wieder nach oben gespült, eben weil unten dann der hohe Druck herrscht. Ja. Verseucht also auch Oberflächenwasser. Der Rückfluss, sage ich mal, der da wieder nach oben kommt, den muss man sammeln und entsorgen, beziehungsweise sehr, sehr aufwendig wieder aufbereiten. Eigentlich pumpt man da eine ziemliche Giftbrühe unter den Boden.
Ja, ganz genau. Und dann natürlich, da sind Probleme mit Trinkwasser und so weiter. Ich habe eine Reportage gesehen von der Ruhrgebiet. In Ruhrgebiet gab es früher sehr viel Braunkohle. Quellen, oder?
Steinkohle viel auch, ja. Im Moment wird noch Braunkohle abgebaut, westlich von Köln.
Und ich, in dieser Reportage war etwas, das für mich war so unglaublich. Die haben gesagt, die haben die Braunkohle, die Steinkohle rausgemacht, und da sind voll viele Löcher da und so Kavernen da, wie heißt das, so in dem Boden. Und die Sache ist, dass jetzt kommt Wasser rein, ne? wenn es regnet, es kommt Wasser rein. Und dann die Wasserspiegel wird hoch. Aber das Wasser geht da in diese Löcher, wo es gibt immer noch Kohle und voll viele Chemikalien und einfach verschmutzige Dinge. So. Und dann es geht so hoch, das Wasserspiegel, und dann der Trinkwasserspiegel ist ein bisschen höher, aber wenn es regnet, diese verschmutzige Wasser kommt hoch und wird die Trinkwasserquelle verschmutzen. Und dort, in manchen Orten, es gibt so Pumpen, die nehmen dieses schmutzige Wasser, so gesagt hast, diese Schmutz muss man da auch natürlich super schwendig, super
aufwendige,
danke, Prozesse, um das so sauber zu machen. Und dann der Journalist hat dort jemanden da gefragt von dieser Amt oder von dieser Person, Team, die da das Betrieb hat, und hat gesagt, wie lange müssen wir das machen, diese Wasserpumpen? Und er hat gesagt, für ewig.
Für immer, ja.
Für Ewigkeit müssen wir das pumpen, weil nicht wird das Wasser, Trinkwasser verschmutzt. Und das ist schon heftig, glaube ich. Das ist schon krass.
Wenn man sich die Folgekosten des Ganzen mal ausrechnet, die billige Energiegewinnung der letzten 200 Jahre hatte, das ist enorm. Da haben wir über Atomkraft noch nicht gesprochen, über Atomkraft, über Brennelemente, Endlager etc. Das sind auch unfassbare Kosten. Ja, durchaus.
Ich glaube, das hat jemand gesagt, wir haben 40 mit der Atomkraft-Energie. Wir haben 40 Jahre billige Energie, und das sind 3-4 menschliche
Generationen. Ja, nicht mal.
3 oder 2, keine Ahnung. Und dann müssen wir diese ganze Atommülllager vor 100.000 Jahren.
Ob die Menschheit das noch erlebt?
Ja, aber dann hat er gesagt, jetzt müssen sie sich auseinandersetzen. 40.000 menschliche Generationen, Menschgenerationen, weil 2 haben einfach 40 Jahre oder 2 Generationen haben profitiert von weniger Energie. Das ist immer.
Irrsinnig, schwer vorstellbar, auch 40.000 Generationen. Schwer vorstellbar, auch was da evolutiv passiert ist.
Keine Ahnung.
Das ist ein anderes Thema. Aber ja, man kann sich natürlich jetzt fragen, ist es moralisch korrekt, Fracking-Gas aus den USA zu beziehen, die dortige Umweltverschmutzung, Gesundheitsgefährdung der Menschen dort in Kauf zu nehmen und es bei uns nicht zu tun? Es gab durchaus so Stimmen, die gesagt haben, wir sollten Fracking auch hier zulassen, weil es ist natürlich scheinheilig zu sagen, Fracking ist schlecht. Nein, nein, das wollen wir nicht. Aber wir kaufen dafür das Fracking-Gas aus dem Ausland ein.
Ja, ganz genau. Das ist ein bisschen heulerisch, ja?
Ein Stück weit ja. Ein Stück weit ja. Es lohnt sich vielleicht mal ein bisschen mehr über diese Frage nachzudenken. Ich will jetzt nicht sagen, bitte, wir müssen in Deutschland auch nach Gas fracken. Das ist vielleicht nur mal ein Gedankenwert, ja, drüber nachzudenken, wo kommt denn das Gas überhaupt her und was passiert in den dortigen Landstrichen?
Ja, ganz genau. Aber es gibt schon Leute, die sich auseinandersetzen mit dieser Frage. Ja, gibt es Widerstand, ne, gegen die Fracking? Und wer sind diese Menschen und wo entwickelt sich dieser Gegenstand?
Es gibt natürlich in den USA auch Widerstand gegen das Fracking von dortigen Naturschutzorganisationen. Es gibt vor allem in Deutschland auch Widerstand gegen diese LNG-Terminals an den Orten, wo sie gebaut werden und wo sie in Betrieb genommen werden. Ich meine, man kennt die großen Naturschutzorganisationen in Deutschland, den BUND, den NABU, die Deutsche Umwelthilfe, die ja immer wieder durch Klagen von sich hören macht. Es gibt auch kleinere Organisationen wie Robin Wood oder das Klimabündnis gegen den LNG oder auch Ende Gelände, die vor allem auch im Rheinland aktiv waren gegen den Kohleabbau. Die protestieren dort an den LNG-Terminals direkt. Die Kritik daran entzündet sich tatsächlich vor allem auch an der Überdimensioniertheit des Ganzen. Also es wird Kritik laut, dass einfach zu viel und zu groß geplant wird. Natürlich unter dem Eindruck, dass man der Energiekrise begegnen musste, der Gasmangellage. Allerdings ist der Einwand natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass wir keine Gasmangellage mehr haben. Also wir haben mittlerweile genug Gas. Mhm. Trotzdem weitere LNG-Terminals geplant, gebaut werden, in Betrieb genommen werden und das tatsächlich noch vergrößert wird. Das Argument dafür ist tatsächlich oft, dass das in Zukunft als Infrastruktur für Wasserstoff auch hergenommen werden kann. Und in Wasserstoff wird eine sehr große Hoffnung gesetzt für die Energieversorgung der Zukunft, dass wir vieles, was wir nicht mit Elektrizität lösen können, mit Wasserstoff lösen können. Mhm. Und Wasserstoff natürlich auch ein Gas. Man braucht ähnliche Infrastruktur, man braucht Pipelines etc.
Ja.
Bei einzelnen LNG-Terminals ist natürlich auch noch ein Punkt. Sie liegen nahe oder in Naturschutzgebieten. Vor allem auf Rügen ist das relevant. Vogelschutzgebiete, FFH-Schutzgebiete, Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiete, nahe von Erholungsgebieten. Ja, ich denke, man kennt vielleicht dieses Seebad Bitz auf Rügen. Natürlich wird sich da Sorgen um den Tourismus gemacht, etc.
Ja, natürlich, das ist auch einfach die Meernatur wird einfach zerstört, mit diese, weil die sind nicht klein, diese Terminals, kann ich mir auch vorstellen. Und natürlich die ganze auf Infrastruktur, würde ich sagen. Ne? Obwohl wir haben schon Infrastruktur, ne? für diesen Erdgas, ne? Schon.
Auf jeden Fall in Lubmin, was ich vorhin angesprochen habe, wo zumindest kurzzeitig der Probebetrieb eines LNG-Terminals stattfand, das war auch die Anlandestelle für Nord Stream, für diese Pipeline. Also die Infrastruktur ist dort durchaus vorhanden und auch die Pipelines, die ins Landesinnere führen, sind durchaus da. Mhm. Was eben konkrete Ansatzpunkte für Kritik im Moment sind, ist, dass die Laufzeit dieser LNG-Terminals begrenzt wird. Die Zulassungen sind sowieso begrenzt, aber sie sind noch stärker begrenzt worden, dass es da ein Enddatum gibt, beziehungsweise ein Umstellungsdatum auf eine eventuelle Wasserstoffinfrastruktur. Das ist aber auch noch sehr viel unwägbar, sehr viel, was in den Sternen steht. Funktioniert das überhaupt so, wie man es haben will? Da ist technischerseits wahrscheinlich noch sehr, sehr viel zu klären. Und natürlich der Stopp der Planung und des Baus weiterer Terminals, weil es eben als überdimensioniert angesehen wird.
Ja. Okay, ja, das ist ein Thema, wir sind fast am Ende und ein Thema, das ist ziemlich heiß, es ist einfach eine sehr schwierige Diskussion, ne? Ich meine, wenn du über Energiesicherheit, Energieunabhängigkeit, das, ne, ein großes Thema, es ist verboten hier Fracking zu machen, aber dann kaufen wir das von den USA. Das passiert auch mit anderen vielen Sachen. Ne? Wir kaufen oder importieren Produkte von anderen Ländern, wir wissen nicht, was da los ist. Da ist auch verwickelt die ganze Kette, wie heißt das? Kettengesetz?
Lieferkettengesetz.
Lieferkettengesetz. Unabhängigkeit, geopolitische Lage, Russland und so weiter und so fort. Ein Thema, das hochkompliziert, würde ich sagen. Und natürlich hat es sehr viel zu tun mit einer ziemlich heftigen. Ja, ich meine, etwas, die kann jede sehr kräftig. Auswirkungen haben von jedem, ne? Weil du zum Beispiel jetzt im Winter willst du nicht da verlieren. Ne?
Natürlich, über allem, über einer rationalen Diskussion steht natürlich immer, also wenn ich die Aussicht habe, im Winter zu frieren, dann fallen viele rationale Argumente natürlich in sich zusammen.
Ja, das ist
völlig nachvollziehbar.
Das ist vorbei mit vielen Diskussionen. Aber ja, vielen Dank für euch, Hörerinnen und Hörer. Matthias, das war eine ziemlich, du hast dich super vorbereitet für diese Sendung. Ich hoffe, dass ihr auch die Sendung sehr interessant fandet. Und ich wünsche euch einen sehr schönen Abend.
Genau, macht es gut. Wir hören uns wieder in 4 Wochen beim Weltfunk.